SWR 2 Forum.
Gespalten, zerrissen, entfremdet, warum den Deutschen die Einheit so schwer fällt. Am Mikrofon ist Doris Maul. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall sind Ost- und Westdeutschland noch immer nicht wirklich vereint. Im Gegenteil, das Land scheint gespaltener als je zuvor. Fast die Hälfte der Ostdeutschen fühlt sich abgehängt. Einkommen und Renten im Osten liegen auch im Jahr 2019 unter Westniveau. Nur 1,7% aller Führungspositionen in der Bundesrepublik sind mit Eliten aus Ostdeutschland besetzt. Hinzu kommt die politische Unzufriedenheit vieler Wähler im Osten mit den etablierten Parteien, von der die rechtspopulistische AfD profitiert. Warum fühlen sich viele Menschen im Osten zu den Rechtspopulisten hingezogen? Wie kann die Spaltung zwischen Ost und West überwunden werden? Und kann die Einheit gelingen, trotz unterschiedlicher Befindlichkeiten diesseits und jenseits der ehemaligen Grenze? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Ines Geipel, ehemalige Leichtathletin in der DDR und Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, mit Professor Dr. Heinz Bude, Soziologe an der Universität Kassel und mit Sabine Rennefanz, sie ist Journalistin und Autorin. Frau Rennefanz, Sie haben ein Buch geschrieben, Eisenkinder, das 2012 erschienen ist. Darin schildern Sie Ihre ganz persönlichen Erfahrungen vor, während und nach dem Mauerfall. Da schreiben Sie im letzten Kapitel, der Westen interessiert sich kaum für den Osten. Hat sich an Ihrer Diagnose jetzt, also im Jahr 2019, etwas geändert?
Ja, ich glaube schon, dass sich da doch einiges getan hat. 2012 habe ich das Buch geschrieben, also das war vor Pegida, vor der AfD, und ich glaube, es ist schon auch einiges in Bewegung geraten, und ich würde das vielleicht auch gar nicht so negativ sehen, wie Sie es in der Einleitung beschrieben haben, den Zustand. Ich nehme eigentlich wahr, dass es viel mehr Diskussionen gibt zwischen Ost und West, auch zwischen Ost und Ost, als vorher. Und ich empfinde das eigentlich, ja, das ist anstrengend, aber schon auch als eher eine produktive Zeit.
Ah ja, da werden wir ja dann sicher nachher auch noch drauf eingehen. Herr Bude, Sie sind in dieser Expertinnenrunde der einzige Westdeutsche, also außer mir. Haben Sie den Eindruck, das Interesse des Westens am Osten hat seit 1989 eher ab als zugenommen?
Nein, finde ich auch nicht. Es reden sehr viel mehr im Westen jetzt über den Osten. Ob sie denn an dem Osten wirklich Interesse haben, weiß ich nicht so ganz genau. Das darf man nicht vergessen. Es gibt eine Gruppe von, wie soll ich sagen, Westostlern, die seit 20 oder 30 Jahren in den neuen Bundesländern leben. Die spielen eine große Rolle. Bei den Rechten eine Rolle, gibt es ja nicht wenige Westoster, die da sind. Aber es gibt auch sehr viele in Positionen wie beispielsweise als Ärzte in Krankenhäusern, als Richter, also auch als Leute in den Bürokratien. Und das ist eine sehr interessante Gruppe. Ich glaube, wir haben durchaus Dolmetscherpositionen. Wir haben Leute, die Brücken bauen. Ich glaube, da hat sich eine Menge getan. Ich würde Frau Rennefanz unbedingt zustimmen.
Frau Geipel, wie nehmen Sie die Situation wahr? Fühlen sich die Ostdeutschen Ihrem Eindruck nach von den Westdeutschen noch immer nicht ausreichend gesehen?
Naja, zumindest ist das ein Gespräch, vielfach in den Medien. Und es ist auch im Osten selber noch das Thema. Zumindest sagen das die Zahlen. Aber ich nehme auch wahr, der Osten ist eine einzige große Suchstation. Da geht es natürlich viel um Lebenserfahrungen, Brüche, vor 89, nach 89. Aber der Osten ist natürlich auch einmal mehr in den Medien ein großer Projektionsraum geworden. Also wir sind alle, glaube ich, miteinander sehr in Bewegung. Und ich dächte auch, es könnte interessant werden, was da nach dem Einheitsjahr 30 nächstes Jahr dann so als politisches Selbstverständnis rauskommt.
Ich möchte aber trotzdem noch mal dabei bleiben. Also in den Medien zumindest wird es ja so dargestellt, als ob es ein mangelndes Verständnis zwischen Ost und West gäbe. Und auch Brandenburgs Ex-Ministerpräsident und jetziger Chef der Kommission zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zu 30 Jahre Deutsche Einheit, Matthias Platzeck, der macht zwischen Ost und West eine wachsende Kluft aus und sagt, bei Teilen der Ostdeutschen herrsche eine ungute Grundstimmung. Die Wochenzeitung Die Zeit titelte vergangene Woche 30 Jahre Mauerfall, warum wir uns nicht mehr verstehen. Woher kommt das, dass das so wahrgenommen wird in den Medien? Liegt dem keine Realität zugrunde? Also überwiegend habe ich Sie drei jetzt so verstanden.
Naja, wir sind jetzt natürlich in dem Jahr, in dem entschieden wird, ob der Solidarpakt II und in welcher Form weitergeführt werden wird. Und es ist natürlich klar, dass in Westdeutschland viele Leute sagen, wieso gibt es bei uns nicht auch einen Entwicklungsbedarf? Gehen Sie etwa in die Nordstadt von Dortmund. Die sagen, naja, den großen Unterschied zu Parchim können wir nicht so richtig erkennen. Und die wollen jetzt auch was von dem Geld abhaben. Und die wollen auch sagen, nein, diese Sonderaufmerksamkeit auf den Osten, die ist eigentlich nicht länger gerechtfertigt, was Subventionsmittel betrifft. Dann haben wir das Problem des Auslaufens der Mittel innerhalb der EU durch den Austritt Großbritanniens. Es gibt sehr viel weniger Geld für Ostdeutschland. Wahrscheinlich wird gar nicht mehr so viel übrig bleiben aus EU-Mitteln. Also es gibt sozusagen auch einen Kampf um Geld im Augenblick. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Geld nicht mehr das große Problem ist. Wenn man das auf Haushalte bezieht, geht es den Rentnern im Osten besser als den Rentnern im Westen. Wenn man das auf Individuen bezieht, sieht es etwas anders aus. Also es ist eher ein realistischerer Diskurs da, aber natürlich auch mit dem Tenor, wir wollen eigentlich keine Sonderaufmerksamkeit haben, jedenfalls aus dem Westen. Aus dem Osten, um das noch zu sagen, das ist eigentlich das Merkwürdige in der Situation im Augenblick. Deutlich mehr als 80% der Leute im Osten finden sich mit ihrer finanziellen Situation und ihrer persönlichen Situation als relativ zufrieden. Also es ist nicht so, als ob da irgendwie die Armut ausgebrochen sei oder den Leuten es ganz furchtbar schlecht gehe. Es ist natürlich immer die Frage, wenn man anfängt zu vergleichen und dann merkt man, ja, dann kann man sich beschweren. Und das ist ja auch normal, dass man sich beschwert. Also ich würde eher sagen, es sieht im Augenblick gar nicht so schlecht aus.
Also vielleicht nochmal konkret, um Herrn Bude da zu bestätigen, wir kommen im Grunde mit den Zahlen nicht an das mentale Gedächtnis Ost-West dran. Ja? Also die Rentengeschichte, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, Rentenversicherung Zahlen, Jahr 2019, die Männer in den alten Bundesländern erhalten 1130, also was die normalen Renten angeht, Euro, in den 9.226, die Frauen in den alten 882, in den neuen 962. Also die Zahlen sprechen eigentlich für den Osten und gleichzeitig spüren wir ja doch in der Debatte, dass es nach wie vor eine starke Negativwahrnehmung im Osten gibt im Hinblick auf die Situation. Und ich glaube, darüber nochmal zu sprechen, was haben diese ich spreche immer von dieser Doppeldiktatur, also Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet und DDR, also mehr als 50 Jahre Diktaturerfahrung, was haben die an Denkfolien, an Wahrnehmungsgedächtnis, an sehr stabilen inneren Räumen gebaut, dass wir da so schlecht rüberkommen.
Darüber sollten wir auf jeden Fall reden.
Und ich würde auch ganz gerne noch was zu den Renten sagen, weil das ist mir jetzt doch ein bisschen zu unterkomplex. Herr Bude hat recht, die erste Rentengeneration, die in den 90ern und Nullerjahren Rentner wurden, die hatten Glück, aber diejenigen, die jetzt in die Rente kommen oder in den letzten 5 Jahren, die sind wirklich gebeutelt, weil das sind oft die, denen Beschäftigungsjahre fehlen, weil die in den 90er Jahren ihren Job verloren haben, weil die in ABM-Maßnahmen waren. Und wenn man sich auch nochmal die Zahlen anguckt, also Ostdeutschland hinkt immer noch in der Wirtschaftsleistung hinterher. In Ostdeutschland sind die Löhne geringer, in Ostdeutschland ist auch das Vermögen geringer. Die Rentner zum Beispiel, die meisten Rentner im Westen haben auch noch Vermögenswerte, haben Häuser, haben Versicherungen. Das haben die meisten im Osten nicht. Also die Vermögen sind wesentlich geringer im Osten. Und schauen Sie sich mal an, also das kommt auch so eine Erbengeneration jetzt. Westdeutsche können immer noch viel mehr vererben als Ostdeutsche. 4-mal mehr als Ostdeutsche. Das sind die Zahlen. Und das gibt natürlich so einen bitteren Beigeschmack. Wenn dann noch immer vor den Wahlen westdeutsche Journalisten kommen und fragen, ja, wie ist er denn nun der Ossi und warum ist er so ein Problem und warum wählt er immer die falschen Parteien? Das ist ja auch immer nur vor den Wahlen, gibt es so Wellen, ne? Da interessieren sich dann alle dafür. Und das haben wir jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Also die Lage im Osten hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig verändert. Es ist eigentlich immer so eine gewisse Wiederholung.
Was meinen Sie damit, die Lage im Osten hat sich überhaupt nicht verändert? Sie meinen jetzt bezogen auf die wirtschaftliche Benachteiligung oder worauf bezogen meinten Sie das jetzt?
Naja, die Diskussion dreht sich ja auch immer um die Stimmung, Erfolg von rechtspopulistischen Parteien und so, wirtschaftliche Lage. Die wirtschaftliche Lage hat sich natürlich so wie in Westdeutschland auch durch den Wirtschaftsaufschwung verändert, aber zum Beispiel in den 90ern, da hatten wir auch schon starke rechte Bewegungen und das hat damals sehr wenig Leute interessiert. Ganz im Gegenteil, wenn man sich da Zitate von damaligen CDU-Bundesinnenministern oder auch dem Kanzler anguckt, also das war auch eine sehr, sehr harte konfrontative Stimmung und die Asylgesetze wurden damals ja auch verschärft. Es wurden ganz viele linke junge Ostdeutsche auch, die hatten auch mit Rechtsradikalen zu tun. Also das gab es alles schon mal. Ne?
Ja, nur ich verstehe Ihr Plädoyer nicht richtig, Frau Rennefanz. In welche Richtung geht das? Also ich meine, zumindest ist es doch gut, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, oder?
Mir fehlt die Kontinuität dessen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dadurch, dass der Diskurs schon auch konfrontativer ist als in der Vergangenheit und sich mehr Stimmen artikulieren als vorher, dass es jetzt doch einfach nochmal eine andere Wahrnehmung gibt. Aber dass es auch so eine gewisse Müdigkeit gibt, dass immer mit dem gleichen Blick auf Ostdeutschland geguckt wird, das war nochmal so eine Erklärung.
Aber wir sind doch ganz anders gestartet und es ist eben immer schwierig, wenn wir mit den Zahlen kommen. Deswegen habe ich versucht, deutlich zu machen, dass wir mit den Zahlen wenig an inneren Zustand im Osten rankommen. Also wenn Sie mit den Zahlen kommen, dann würde ich dann kommen sagen, Zwei-Zimmer-Wohnung Görlitz, 50 Quadratmeter Altbau, 250 Euro und Stuttgart 1500 Euro. Was rechnen wir hier auf? Also ich glaube, dass...
Sie wollen doch jetzt nicht ehrlich, also Frau Geipel, Stuttgart und Görlitz vergleichen. Also.
Warum nicht? Das sind zwei Städte in Deutschland.
Also. Ich möchte jetzt aber noch, bevor wir uns über die Zahlen wirklich streiten, in der Tat soll es ja in dieser Sendung darum gehen, zu analysieren, welche Stimmungen sind es eigentlich, die es im Osten und im Westen gibt und wie sind die befindlich? Befindlichkeiten, die dann wiederum auf Realitäten basieren. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal die letzte Allensbach-Umfrage vom Juli 2019 zitieren. Und da heißt es, in Ostdeutschland verstärkt sich das Gefühl, abgehängt zu sein. 40% der ostdeutschen Bevölkerung gehen davon aus, dass es, sollte es überhaupt gelingen, mehr als 20 Jahre dauern wird, bis sich die Lebensverhältnisse in Ost und West angleichen. Also es gibt ganz offensichtlich dieses Gefühl, abgehängt zu sein. Und Herr Bude, Sie haben sich ja in Ihrer soziologischen Arbeit mit vielen beschäftigt, mit Angst, mit Solidarität, aber auch eben mit der Bedeutung von Stimmungen für politisches Verhalten und politische Einstellung. Was würden Sie sagen, dieses Gefühl, abgehängt zu sein, wie gewichtig ist das auch im Kontext dieser Affinität zu rechtspopulistischen Parteien im Osten?
Ich habe in den Jahren 2007 bis 2010 mit einer Reihe von Kollegen mir eine kleinere Stadt in Ostdeutschland genauer angeguckt, Wittenberge, die, wenn Sie so wollen, ein Deindustrialisierungsschicksal erlitten hat. Also 6.000, 8.000 Beschäftigte 1990 freigesetzt. Und die Stadt hat ihren industriellen Kontext verloren und es ist eher eine postindustrielle Stadt, wo man nett wohnen kann zwischen Berlin und Hamburg. Und da habe ich festgestellt, es gibt drei Phasen in der Befindlichkeit dieser Bevölkerung. Die erste Phase war da nach 89 die Phase der großen Erwartungen. Jetzt zeigen wir, was wir können. Jetzt bringen wir uns ein in das neue Verhältnis in Deutschland und wir bauen das neue Deutschland mit auf. Dann gibt es etwa um 95 herum die sogenannte erste Vereinigungskrise, wo den allermeisten Leuten klar wird, nee, so geht das nicht. Es gibt entweder die Chance, ich wandere in den Westen aus oder ich bleibe hier und muss gucken, dass ich das Gas ein bisschen runterdrehe. Und dann kommt die Zeit des großen Wartens. Das war in Wittenberge sehr deutlich zu sehen. Man wartet auf den großen Investor, man wartet, dass irgendetwas wieder neu sich etabliert. Und als wir dann 2007, 2008 dann mit den Leuten redeten, merkten wir, dass es einen wahnsinnigen Realismus gibt. Dass die allermeisten in Wittenberge sagten, wir haben genug gewartet, da kommt nichts mehr. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Nüchternheit. Und das Interessante, was ich jetzt finde, ist, dass diese Nüchternheit irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Fast so eine existenzielle Hinnahmesituation. Zu sagen, ja, wir müssen jetzt aus dem, was da ist, was machen. Was geht, was nicht geht. Wir wissen auch, es ist nicht so viel möglich. Jetzt gibt es wieder, ich weiß gar nicht so genau, ob es ein Medieneffekt ist, ob die Leute das wirklich glauben. Es gibt so eine Geschichte wie, jetzt wollen wir mal wieder Vorwurf machen. Was war denn damals mit der Treuhand? Und die sächsische Integrationsministerin erzählt, nun, wir müssen endlich diese Treuhandgeschichte aufarbeiten. Ich glaube, dass das die allermeisten in Ostdeutschland überhaupt nicht mehr interessiert. Irgendwie schon, dass man sagt, da ist uns Unrecht passiert. Aber die eigentliche Frage ist doch, auf welche Zukunft können wir hoffen? Und da zeigt sich, wenn über Zukunft die Rede ist, dann ist die Zukunft des Globus, dann ist die Zukunft Europas, aber die Zukunft Ostdeutschlands hat eigentlich in den letzten 10 Jahren keine große Rolle mehr gespielt. Und das erbost viele. Und all dies kommt jetzt hoch, das heißt, wir haben doch uns schon reduziert in unseren Erwartungen, wir haben uns eingerichtet und wir versuchen unser Leben zu machen, aber ernsthaft interessiert hat sich doch von euch Westdeutschen dafür niemand.
Frau Geipel, was sagen Sie zu dem, was Herr Bude gerade ausgeführt hat?
Ja, es gibt diese Phasen ohne Frage, aber mir scheint die Atmosphäre doch im Moment ein bisschen eine andere, gerade ganz konkret Lausitz. Ja? Großes Problem und viel Angst, Braunkohle, jetzt kommt diese ganze CO2-Geschichte, das spielt eine große Rolle. Also ich finde, dass wir diese wirklichen Helden im Osten, die mit 89 gesagt haben, okay, die Karre ist an Wand gefahren, die gesamte Produktion war im Grunde eine Vorkriegsproduktion und zwar vor dem Ersten Weltkrieg in der ehemaligen DDR. Ja, also bis in die letzte Pore des Ostens war das Land verschlissen. Und dann gab es sehr viele, die das angenommen haben, gesagt so, wir müssen rein, wir müssen los. Und dann haben die sich spezialisiert. Ja, die machen Sonderproduktionen für die ganze Welt, irre Tüftler, weil es klar ist, die großen Dinger laufen nicht im Osten und jetzt stehen sie da und sagen so, jetzt kommt das CO2-Gesetz und das wird uns das Genick brechen. Ja, so. Und jetzt wird man da reingehen mit 18 Milliarden, da wird es sowas wie das neue Ruhrgebiet geben und da wird ganz viel Kultur gemacht, aber natürlich gibt es damit in diesem Kontext Ängste, ja, weil eben es verschiedene Brüche und auch Bruchlandschaften in den Leben gegeben hat. Und das muss man jetzt, glaube ich, sehr klug moderieren. Und eben diese Option nach vorn, doch, das ist möglich. Wir haben euch viel abverlangt. Aber ich finde schon, dass diese Geschichten über diejenigen, die reingegangen sind, die es versucht haben, die wirklich 30 Jahre geackert haben, viel stärker im öffentlichen Bewusstsein sein müssten. Ich glaube, woran es dem Osten immer noch fehlt, ist diese Geschichte der positiven Modelle.
Frau Rennefanz, hat der Westen die Stimmungen im Osten lange nicht ausreichend ernst genommen? Was würden Sie sagen?
Ja, ich wollte erstmal noch Frau Geipel recht geben, weil ich glaube auch, dass diese positive Erfahrung, also erstmal die friedliche Revolution und auch, was die Leute alles geschafft haben in der Zeit, also die meisten Leute mussten sich neu erfinden, das wird, glaube ich, auch zu wenig gesehen. Es gibt ja diesen Topos des Jammer-Ossis. Ossi jammert immer nur und will nicht genug und so. Also sicher wird es einen Jammer-Ossi geben, aber für die meisten Leute, die haben einfach ganz viel gemacht, die haben neue Berufe gelernt, die haben sich selbstständig gemacht, die haben sich ausprobiert und viele sind auch erfolgreich damit gewesen. Und ich will Ihnen noch ein Beispiel erzählen. Ich habe vergangene Woche die Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, begleitet, war in Finsterwalde in der Lausitz. Und da geht es ja auch um den Strukturwandel. Und da war der Bürgermeister von Finsterwalde und der hat gesagt, ja, Braunkohleende und so, kann ich verstehen. Aber jetzt kommen die hier wieder aus Berlin und wollen uns erklären, was wir dann danach machen. Die fragen uns nie, was wir eigentlich wollen. Also immer kommen Leute aus Berlin oder aus anderen Großstädten und erklären uns, wie es dann laufen soll. Das finden wir nicht gut. Wir wollen irgendwie selber gestalten. Ne? Also so dieses selber gestalten, selbst gesehen werden und auch diese Möglichkeit, selbst die Zukunft in die Hand zu nehmen und echt zu gestalten und nicht, dass irgendwie jemand anders kommt und dann sagt, so und so müsst ihr das machen.
Aber man würde denken, 30 Jahre nach dem Mauerfall hat sich da doch schon einiges getan. Und nach dem, was Sie jetzt so schildern, das klingt fast, als ob die Gefühle, die da sind, noch vergleichbar sind mit diesen Enteignungs- und Entwertungserfahrungen, die unmittelbar nach der Wende gemacht wurden im Osten.
Ja, diese Gefühle sind wahrscheinlich nicht weg. Und wenn dann so neue Einschnitte passieren, also Ostdeutschland hat einfach einen massiven Einschnitt und Umbrüche hinter sich, die wirklich in das Alltagsleben gingen. Und die haben die Leute verkraftet. Aber wenn dann wieder neue Einschnitte kommen, also das kennt man ja von sich selbst, dann kommen da vielleicht auch alte Erinnerungen wieder hoch. Das ist jetzt, glaube ich, nicht alles so roh, diese Gefühle, wie vor 30 Jahren und so eine große Hilflosigkeit. Die Leute artikulieren es ja auch, ne? Das ist ja schon mal was und sagen, hey, wir wollen hier auch mitreden. Die Strukturen sind ja einfach so in Ostdeutschland, dass auch die Eliten, also diejenigen, die das Sagen haben, einfach sehr oft aus dem Westen kommen. Also es gibt in ganz Ostdeutschland keinen einzigen Unirektor mit ostdeutscher Biografie und ich glaube, das spielt schon auch unterschwellig immer noch eine Rolle.
Herr Buder, hat der Westen, auch an Sie diese Frage, hat der Westen die Stimmungen im Osten zu lange nicht ausreichend ernst genommen? Und ist der Westen, also dann auch noch einen Schritt weiter gegangen, ist der Westen damit also quasi ein Stück weit mitschuld an der Empfänglichkeit der Ostdeutschen für rechtspopulistische Positionen?
Sagen wir es mal so, es gibt die Interpretation von ostdeutschen Intellektuellen, dass mit Pegida beginnend und jetzt mit der AfD, dass es so eine Art Emanzipation von rechts gäbe. Dass es also jetzt mal quasi diese Uncivility, also dass das sozusagen, dass man die Zivilgesellschaft ein bisschen anders aussieht im Osten, dass man das mit einer gewissen trotzigen Schärfe versucht, im innerdeutschen Verhältnis zu artikulieren. Dahinter steht ein Punkt, den Frau Rennefanz angesprochen hat. Das ist das Gefühl, Akteur seines eigenen Lebens und seiner eigenen Geschichte zu sein. Bei den Ostdeutschen gibt es immer dieses Problem, ja, sind wir nicht doch irgendwie so eine Subventionsökonomie geworden in den letzten 30 Jahren und irgendwie, wo ist eigentlich der Punkt, wo wir selber etwas geschaffen haben? Und ich schaue mir jetzt seit einiger Zeit Formen des Schaffens und des Gelingens in Ostdeutschland an und stelle zum Beispiel fest, dass da, wo Dinge wirklich in Gang gekommen sind und wo etwas passiert ist, das eine interessante Mischung aus Leuten ist, die da geblieben sind, aus Leuten, die wiedergekommen sind und aus Leuten, die zugewandert sind. Also das sind sozusagen Westler, die hingegangen sind, es sind Ostler, die wiedergekommen sind und es sind Ostler, die da geblieben sind. Und wenn die einen Arbeitskompromiss finden und in Bezug auf etwas, was sie selber alles interessiert, dann wird wahnsinnig viel zustande gebracht. Und das Problem ist jetzt diese Frage, gibt es ein Gelingen in sich selber oder muss man sozusagen wieder den eigenen Akteurstatus hart behaupten, indem man beispielsweise AfD wählt, um zu sagen, wir wissen, die Wähler in Ostdeutschland, das kann man sagen, sind relativ, wie sagt man so heute so schön, volatil, schwankend. Sie denken mal so und wissen Sie, ich bin ein Westdeutscher, ich wähle immer noch die Partei, die ich mit 18 gewählt habe. Ich habe nie eine andere Partei gewählt. Das gibt's in Ostdeutschland.
Das gibt's im Westen aber auch bald nicht mehr so.
Ja, das gibt's dann auch nicht mehr, genau, das sage ich ja. Ich bin ja, gehört zu einer aussterbenden Generation. Aber ich habe sozusagen innere Bindungen an eine Partei. Sowas gibt es in Ostdeutschland nicht. Also die sind sehr viel bereiter, situativ anders zu wählen. Und das ist etwas, was dann irritiert, wenn man merkt, naja, es könnte sein, dass der nächste Ministerpräsident ein AfDler sein wird.
Kann ich vielleicht noch mal einen Satz wagen?
Sofort, Frau Geipel. Ich habe nur eine Sache. Ich fand den Gedanken interessant, den Sie da formuliert haben, Herr Bude, AfD wählen, um als Aktiver oder Aktive im politischen Geschehen aufzutreten. Das wollte ich mal festhalten. Frau Geipel.
Ja, natürlich geschieht da aber ein bisschen eine Mythologisierung auch der Rechten. Ne? Also ich würde schon noch mal in den Ring werfen wollen, dass wir im Osten einen öffentlichen und offensiven Rassismus haben, der ziemlich harsch ausagiert wird und wo ich ein bisschen erschrecke darüber, dass wir uns das so kleinreden, also so ein bisschen wegmoderieren. Und ich finde schon, dass wir da auch an etwas stoßen, was uns nicht gelungen ist aufzulösen, was wir gar nicht öffentlich debattiert haben. Die alte Bundesrepublik hat es mit viel Stottern, aber immerhin geschafft zu einem antitotalitären Konsens, den haben wir nicht im Osten, nach wie vor nicht. Und da sehen wir jetzt gerade in diesen Wochen, ich bin mit meinem aktuellen Buch Umkämpfte Zone ein halbes Jahr jetzt unterwegs gewesen und ich muss sagen, dass mich das ziemlich anfasst, was da möglich ist, was agiert wird im öffentlichen Raum, was gesagt werden kann. Und ich finde, dass das nicht hinzunehmen ist.
Sie hören das SWR2 Forum, gespalten, zerrissen, entfremdet, warum den Deutschen die Einheit so schwer fällt. An dieser Stelle sind wir ja dann bei dem Punkt und der Bitte und dem Bedürfnis, das Sie schon eingangs geäußert hatten, Frau Geipel, auch über die Vergangenheitsbewältigung in Gesamtdeutschland, aber dann damit eben auch in der Ex-DDR zu sprechen und damit auch über die Frage, hängt das Erstarken rechter Gesinnungen mit der DDR-Vergangenheit zusammen, beziehungsweise mit dem Umgang mit dieser DDR-Vergangenheit. Sie sprechen da in Ihren verschiedenen Büchern und Artikeln von einer kollektiven Vergessenspolitik, von den Schmerzlinien des Ostens. Und Sie sagen sogar, Ihre Generation habe den inneren Hitler in sich konserviert. Das sind harte Vorwürfe.
geht mir nicht um Vorwürfe. Es geht mir darum, als Schriftsteller ein Stück weit zu versuchen, auch eine politische Auslegeordnung, was und wer ist aktuell und welche Themen sind von Relevanz im Osten, und die Frage, warum eben die Opfer gerade der ehemaligen DDR einfach nicht vorkommen, nicht hochkommen, überhaupt gar kein Thema werden können, und dass wir eben eine merkwürdige Verzahnung haben. Also wenn du einen nicht angeschauten, unaufgelösten, nicht aufgearbeiteten Nationalsozialismus im Osten hast, dann geben sich zwei Diktaturen auch die Hand. Das ist jetzt ein großes Thema, dafür haben wir jetzt nicht genug Zeit, aber warum ist die AfD im Moment so geschickt, ja, dieses alte DDR-Kollektiv auch mit seinen alten Gefühlen neu zu beatmen, neu zu verschweißen? Da finde ich schon, dass wir da ein paar Eiterpickel nicht angeschaut haben, ja, historischer Art.
Frau Rennefanz, wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ich würde auch sagen, dass die Aufarbeitung der beiden Diktaturen nicht so besonders, also dass es da sicher Verbesserungsmöglichkeiten gibt, und die deutsche Schuld, also diese gesamtdeutsche Schuld, die geht natürlich in den Familien, in den Debatten immer noch weiter. Was mir immer so ein bisschen auffällt, ist natürlich so dieses Outsourcen. Der Westdeutsche schaut auf den Ostdeutschen und jetzt wählt er den Nazi, und das hängt damit zusammen, weil er irgendwie ja auch so ein schlimmer Nazi war, und das befreit natürlich den Westdeutschen von auch einer eigenen Auseinandersetzung. Das ist vielleicht ein bisschen psychologisch. Ich finde, dass es mich nicht ganz befriedigt. Es gibt einfach rechtspopulistische Bewegungen auf so vielen Ecken in der Welt. Also schauen Sie sich Trump an, schauen Sie sich den Brexit an, Le Pen, Salvini. Überall haben wir rechte Bewegungen in Europa, und ich sehe Ostdeutschland da eher auch so als ein, ja, als eine Art Vorreiter, oder wo sich einfach auch viele Brüche, die mit dem Neoliberalismus auch zu tun haben, mit dem globalen Wirtschaften, die sich da stärker auswirken. Und mich würde einfach die Frage interessieren, also vielleicht kann Herr Bude dazu auch nochmal was sagen. Also ich habe das Gefühl, dass so diese Wirtschaftskrise 2008, also deren Effekt total unterschätzt wird, weil ganz viele Leute haben da erlebt, plötzlich auf einmal ist ganz viel Geld da, wo es immer hieß, es ist kein Geld da für Schulen, Straßen, neue Busse und so weiter. Und plötzlich war Geld da, und dann gab es diese systemrelevanten Institutionen. Das Wort kannte vorher keiner. Was sind das denn eigentlich, systemrelevante Institutionen? Und ich habe das Gefühl, dass das so ein Abschnitt ist, so ein Zeitabschnitt, der irgendwie in Vergessenheit geraten ist, in der Debatte, der aber in den Leuten, also diese Erfahrung irgendwie weiterwirkt.
Bis heute, würden Sie sagen?
Ja, es ist ja noch nicht lange her. Es sind ja gerade mal 11 Jahre. Das ist ja nichts historisch gesehen.
Also ich würde das unterstreichen. Ich glaube, die Wirkung von 2008, Adam Tooze, ein britischer Historiker, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Weil nämlich da der Beweis erbracht worden ist, dass der Kapitalismus ohne Krisen nicht existiert. Und da sagen viele in Ostdeutschland, die Sache lange sich angeguckt haben, Siste haben wir da immer schon gewusst. Kapitalismus ist nur mit Krise zu haben. Sind diese Westdeutschen nicht ein bisschen doof, als sie an einen Kapitalismus ohne Krise geglaubt haben? Jetzt haben wir ihn, und das war, dieser Beweis ist 2008 erbracht worden, dass es gar nicht anders geht, dass am Ende der Staat den Markt retten muss. Der Markt selber wäre kaputt gegangen. Und das ist jetzt eine sehr merkwürdige Erfahrung, weil nämlich darunter die Wahrnehmung steht, es ist nicht so, dass mir irgendwas an der CDU nicht passt oder an der SPD nicht passt oder an der Linken nicht passt oder so etwas, sondern wir haben so etwas wie ein systemisches Misstrauen, was übrigens auch in Westdeutschland sehr viel verbreiteter ist, als man denkt. Das heißt, die Krise oder die Kritik des Lebens, das wir heute führen, ist nicht nur, dass einem irgendwas nicht passt in der politischen Auseinandersetzung, eine Position nicht gefällt, sondern man sagt, darunter stimmt doch alles nicht. Wir leben in einem, und das ist jetzt das Verrückte, dann da kommt man wieder an DDR-Metaphoriken anknüpfen, wir leben doch in einem System der Lüge. Wir lügen uns vor, dass hier irgendwie der Kapitalismus vorangehen würde. Und das ist eine sehr interessante Situation, weil, wenn ich das mal etwa von den Sozialdemokraten sehe, die verstärken diese Position im Augenblick, anstatt zu sagen, ja, was ist denn eigentlich Kapitalismus? Was bedeutet das eigentlich? Welche Krisen muss man erwarten? Mit welchen Krisen kann man auch umgehen? Aber im Grunde gibt es eine untergründige Debatte darüber, die politisch verstärkt wird, auch vom Westen verstärkt wird. Ja, im Grunde habt ihr recht. Und das ist eine sehr merkwürdige Situation. Ich habe das lange verfolgt bei Castorf an der Volksbühne hier in Berlin. Castorf hat im Grunde gesagt, den Zusammenbruch, den wir haben, kriegt ihr auch noch. Wir brauchen bloß warten. Das ist das ganze Botschaft seines Theaters. Ihr glaubt, durch Ironie könnt ihr euch über ganze Krisen hinwegtäuschen. Die Tragik, die kennen wir und die Tragik ist jetzt bei euch angekommen. So eine Bewusstseinsstruktur empfinde ich im Augenblick auch in Ostdeutschland. Die ostdeutschen Intellektuellen, die ich kenne, sind welche, die auch sagen, die westdeutsche Kultur hat die eigentlichen Ressourcen, um so einer Situation Herr zu werden, nämlich diese Ressource Kultur, so merkwürdig dieses klingt, einfach weggeschmissen, sagen die. Ja. Und das sind sehr merkwürdige Situationen, wenn ich mit ostdeutschen Intellektuellen diskutiere, dass die plötzlich die Kultur aus der Tasche ziehen, wo ich als gelernter Westdeutscher sagen, aber Kultur wird uns doch jetzt hier nicht retten.
Was mir dazu einfällt, ist tatsächlich ein Zitat aus dem Buch, was Diana Hensel gerade veröffentlicht hat, Wie alles anders bleibt, wo sie eben auch die Westdeutschen in den Blick nimmt und tatsächlich schreibt, wie weit war man selber eine von der Ideologie des Kalten Krieges durchdrungene Gesellschaft, dass man geglaubt hatte, die DDR mit ihrer Historie, mit ihren Fehlern und Versäumnissen zu überschreiben und umzudeuten, letztlich dem Vergessen zu übereignen. Also das ist sozusagen eine Kombination dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Zum einen diese Vergangenheitsvergessenheit und zum anderen das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Bude.
Entschuldigung, ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Vergangenheitsvergessenheit wirklich auch zuallererst im Hinblick auf diese mehr als 50 Jahre Diktaturerfahrung. Wir kommen jetzt in so ein Denkbild der Osten und die Kultur. Also was gerade die Berliner Kulturelite, die Ostdeutsche, überhaupt nicht bereit ist anzuschauen, wie viel intellektuelle Dichter, mir fällt jetzt dauernd Löst ein, mir fallen Kempowski ein, die beide in den Gefängnissen gesessen haben. Sind wir wirklich in der Lage, das alles wegzureden? Ich muss sagen, mich erschreckt das richtig.
Naja, aber das war ja doch gerade das Zitat, was ich gebracht habe.
Also es ist doch komplett anders gemeint. Es ist doch praktisch jetzt, wir reden sozusagen über eine Kolonialisierung des Ostens, auch im Intellektuellen. Das ist doch totaler Quatsch, was da passiert.
Also nee, dann muss ich mich vielleicht erklären, habe ich mich falsch ausgedrückt.
Oder sind nicht falsch verstanden worden.
Nee, ich habe mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt. Nein, ich wollte erstmal nur sagen, dass das meine Erfahrung ist mit Gesprächen mit ostdeutschen Intellektuellen. Ja, dass die das sagen. Ja, ich nehme das erstmal zur Kenntnis. Ich will das gar nicht werten. Ich will erstmal zur Kenntnis nehmen. Was ist das eigentlich? Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich tue mich da als Westdeutscher sehr schwer. Ich kenne zwei Leute, die haben Ausreiseantrag gestellt und denen sind die Möbel verstellt worden, um sie verrückt zu machen. Ich meine, da stehe ich davor und sage, hä? Und dann hat einem erzählen mir auch noch, dass sie irgendwie jemand aus der Bekanntschaft hat, der über sie Berichte gemacht hat. Dann sage ich, oh Scheiße, ihr habt wirklich in einer Welt des Verrats gelebt, aber da kann ich gar nichts zu sagen, das müsst ihr mit euch abmachen. Das ist so eine Reaktion,
aber Herr Bude, man kann doch dazu trauen. Wir wissen doch, was richtig und falsch ist. Wir wissen es aus uns heraus. Ja, wir argumentieren mit einem zivilen Sinn. Und dann ist es doch gar nicht die Geschichte, das müsst ihr mit euch ausmachen, sondern das ist eine gesamtdeutsche Geschichte, auch die Verratskultur des Ostens.
Das weiß ich nicht so genau, weil ich glaube, die Struktur des menschlichen Verrats, den es in der DDR gegeben hat, ist eine andere als die Frage des Verrats der Westdeutschen an den europäischen Juden. Das ist etwas anderes. Das ist sozusagen innerhalb, wissen Sie, das hat schon etwas mit Stalinismus zu tun. Das hat etwas mit so Hotel-Lux-Welten zu tun.
Es läuft
aber das ist etwas anderes. Das ist aber was anderes. Und das ist so eine, wir hatten natürlich solche Figuren wie Herbert Wehner und so weiter, wo wir jetzt sehen, oh Schande, der ist auch aus dem Hotel-Lux gekommen und so weiter. Also das ist schon sehr wichtig. Ich glaube nur nicht, dass uns das im Augenblick die Situation erklärt, wieso es, und das war der Punkt, bei dem wir gerade waren, woher kommt das systemische Misstrauen im Osten her? Wieso konnte sich das systemische Misstrauen bestätigt fühlen durch die Krise von 2008? Glaube ich, ist ein Punkt. Wir haben eine neue Art von Antikapitalismus im Osten, der vor allen Dingen von rechts im Augenblick artikuliert wird, wie das übrigens weltweit so ist. Alle Rechten auf der ganzen Welt sind Antikapitalisten, weil sie sagen, das Schlimme ist der Finanzmarktkapitalismus. Rassismus. Das haben wir ja jetzt gesehen und der richtet uns zugrunde. Ich habe da auch sehr interessante Interviewdaten in Westdeutschland, wie tief diese Aversion gegen den Kapitalismus ist. Übrigens, unter uns gesagt, Deutschland ist das Land, das in den letzten 10 Jahren seit der Krise von 2008 von der Entwicklung weltweit am meisten profitiert.
Ja, und vielleicht können wir den Begriff der Demokratie noch mal stärker in die Mitte werfen. Also in meiner Wahrnehmung, gerade was in diesem Jahr in der politischen Debatte passiert, halte ich schon eben auch, wenn wir etwas wahren wollen im Hinblick auf den Demokratiebegriff und den Zustand eines Landes, schon nur für brandgefährlich, was wir aufgeben.
Ja, aber dann stellt sich doch die Frage, was muss jetzt angesichts der Situation, wie sie gerade beschrieben wurde, was muss passieren, damit letztlich die Einheit vollendet werden kann? Beziehungsweise wo liegt da auch die Rolle des Westens? Was müssen die Menschen im Westen tun, um den Menschen im Osten sozusagen entgegenzukommen und zu verhindern, dass die sich immer mehr in die Richtung bewegen, wie es jetzt aussieht?
Darf ich da nochmal fragen, Frau Maul, was meinen Sie denn mit der Einheit vollenden? Was wäre das denn für ein Zustand für Sie? Was ist denn das eigentlich für Sie?
Das ist eine gute Frage, ja. Jetzt stellen Sie mir die Frage.
Naja, ja, also aber das, was meinen Sie damit?
Das interessiert gut, mich wirklich. Sie haben ja gerade selber eine Veranstaltung gehabt im Deutschen Theater in Berlin, wo Sie über die Gräben zwischen Ost und West gesprochen haben. Und diese Gräben oder diese Risse, die es nach wie vor gibt, in wirtschaftlicher Hinsicht, in Mentalitätshinsicht, das gegenseitige Verständnis fördern. Also sowas wären Aspekte, die bedeuten für mich, Einheit zu haben oder Einheit zu vollenden.
Bei dieser Veranstaltung, das hieß ja, die Geschichte hat uns wieder, und das mache ich mit Kathleen Morgeneier. Mhm. Und wir reden eigentlich auch vor allen Dingen über die Brüche zwischen den Generationen im Osten und darüber, wie die Diktaturerfahrungen nachwirken. Also es ist ja nicht ganz so, dass sich dafür keiner interessiert. Es geht halt wirklich um die alte Wut, neue Wut, auch um die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen und über all das, was eigentlich also hinter dieser Frage, warum wählen die im Osten alle AfD, liegt. Also diese vielen komplizierten Schichten. Und das war wirklich ein super interessanter Abend. Das war ausverkauft. Es gab danach noch Tischgespräche, wo Ost und West auch wirklich sehr konstruktiv diskutiert haben. Und daher kommt vielleicht auch so ein bisschen meine positive Stimmung, dass ich denke, ja, das ist schmerzhaft. Das ist auch nicht immer angenehm. Es gibt auch nicht auf alles Antworten. Aber ich teile diese ganz großen Demokratiepessimismus, ich teile das irgendwie nicht. Und wenn Sie mich fragen, was jetzt für mich Einheit wäre, also ich finde, das ist die Einheit jetzt. Und niemand hat uns versprochen, dass das irgendwie nett ist oder gemütlich. Ich glaube, dass viele das so gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen, aus politischer Sicht. Wichtig wäre aber so dieses Diskutieren, ins Gespräch kommen, sich aneinander reiben, das finde ich schon wichtig. Ich glaube allerdings auch, dass es so richtig weniger eine Rolle spielt, erst so vielleicht bei meinen Kindern oder so. Und dass es jetzt schon noch ein großes Diskussionsthema ist, also wo wir jetzt auch keinen Punkt machen können.
Ja, Frau Geipel, was bedeutet es denn für Sie, vollendete Einheit, und wo befinden wir uns auf dem Weg? Sie sagen ja, was im Osten politisch ungeklärt geblieben ist, hat Unterschlupf bei der AfD gefunden.
Ja, also die Frage für mich ist klar, Ost wie West, das blanke, anhaltende Interesse, aber auch die ehrliche Konfrontation. Also, dass wir uns nicht einrichten in diesen Entlastungserzählungen im Osten, diese Märchenvariante, wie schön war es doch, sondern sagen, das war ein Mordsystem. Ja, die DDR hat zu unendlichen vielen Opfern geführt, für die wir keinen Sinn haben. Und da ist noch so viel zu tun. Und das wird natürlich im Grunde am Ende des Tages werden immer die Opfer die Geschichte erzählen, weil sie brauchen ihre Zeit und dafür muss eine Gesellschaft einen Raum eröffnen. Das ist hard stuff, aber ich sehe es auch nicht schwarz. Wir müssen nur rein in die Bütt.
Herr Bude, für Sie ist das Thema Ost-West, das haben wir hier gehört und das lesen wir auch, wenn Sie Artikel schreiben oder Bücher veröffentlichen, ist das Thema Ost-West keine Frage des finanziellen Ausgleichs mehr. Das machen sich viele Politiker vor, das wird erzählt, sagen Sie. Und auch bei der Debatte um die AfD gehe es nicht um die Abgehängten und Frustrierten. Das große Thema des Ostens liege in einem anderen Aspekt, nämlich man braucht eine Idee, wo man aus dieser negativen Integration in die Bundesrepublik rauskommt. Was heißt das?
Also ich glaube, ich schätze Wolfgang Thier so sehr, aber seine Idee, dass wir uns innerhalb Deutschland unsere Biografien erzählen sollten, das sollten wir jetzt mal lassen. Ich glaube, ich hatte eben schon mal Parchim erwähnt, wenn sie aus Parchim kommen und der andere kommt, jetzt sagen wir mal, aus Düsseldorf und nicht aus Stuttgart und wir erzählen uns unsere Biografien, dann wird am Ende das Ergebnis sein, wir werden uns nie verstehen. Also man kann als Düsseldorfer also jemand aus Parchim nicht verstehen und andersrum auch nicht. Das heißt, die ganze Frage der Kommunikation in der Zweiersituation, die Empathie füreinander zu entwickeln, all diese Dinge, ich sage es mal sehr deutlich, führen nicht weiter. Wir brauchen eine gemeinsame Idee, in der es möglich ist, dass die Talente und die Möglichkeiten von Leuten aus Ostdeutschland und die Talente und die Möglichkeiten von Leuten aus Westdeutschland ausgerichtet werden können an etwas, was uns gemeinsam angeht. Und das ist nicht nur, das stimmt, da stimme ich Frau Galpe zu, es ist sicherlich die Frage, was heißt es, eine antitotalitäre Welt zu sein? Was heißt es, die Idee des Liberalismus mit der Demokratie zusammenzubringen? Denn die AfD will Demokratie, aber keinen Liberalismus. Und das wollen alle Rechtskräfte auf der Welt. Die wollen alle Demokratie, aber sie wollen keinen Liberalismus. Aber was noch viel wichtiger ist, sich Klarheit zu verschaffen, wo wollen wir eigentlich in 20 Jahren in Deutschland stehen? Weil wir wissen, das Automobilcluster wird dann nicht mehr so existieren. Wir wissen, dass die Frage, dass wir ganz andere Strukturen in der Beschäftigung haben werden. Und wir wissen auch, dass die 10 Jahre, in denen wir im Paradies gelebt haben in Deutschland, nämlich in den letzten 10 Jahren, vor unseren Augen vorbeigehen. Es gibt nicht mehr die Dominanz, dass wir nur noch verteilen müssen und die Leute zu sagen, jetzt guck mal, du kriegst auch noch was und dann wird das alles gut werden. Nein, das ist völlig falsch. Es gibt Herausforderungen, die sind sehr klar. Der französische Staatspräsident hat das gerade noch mal in Biarritz noch mal sehr deutlich gemacht. Und ich wünsche mir ein bisschen von Emmanuel Macron in dieser Hinsicht, dass das Land weiß, worauf es ankommt und dass man dann auch mal sagen muss, ob du aus Leipzig kommst, ist im Augenblick nicht so ganz interessant. Was hast du eigentlich beizutragen? Das ist viel wichtiger, und zwar positiv beizutragen. Es gibt auch Leute in der Oberpfalz, denen es schlechter geht als denen in Bayern. Und es gibt natürlich keine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und wird sie auch nie geben. Ich halte auch die Idee, dass das in der Verfassung steht, für völlig verfehlt. In einem modernen Land kann es keine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse geben. Man kann nur die Idee haben, dass man in der Differenz doch eine Idee hat für eine, wenn Sie so wollen, eine gemeinsame Herausforderung. Und Deutschland steht vor einer gemeinsamen Herausforderung. Und diese Debatte wird noch mal schärfer werden. Und ich hoffe, sie wird auch politisch schärfer werden, wenn Angela Merkel wirklich aus ihrem Amt geht.
Frau Rennefant, Sie sagen in Ihrem Buch Eisenkinder, was ist eigentlich so schlimm daran, dass es Unterschiede gibt? Wie langweilig wäre Deutschland, wenn alle gleich wären?
Ich glaube, der Herr Buda hatte auch total recht. Also ich vermisse eigentlich so eine positive Zukunftsvision auch, also die irgendwie das ganze Land irgendwie angeht. Wir haben irgendwie immer nur ganz viel, sind alle ganz stark darin, darüber zu reden, was sie nicht wollen, wogegen man ist und so. Aber eigentlich müssten wir wirklich zum Beispiel sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Wir haben hier irgendwie diese Riesenherausforderung, Klimakatastrophe. Wie bauen wir das Land um, dass wir irgendwie wirklich zukunftsfähig werden, dass die Leute besser, gesünder und auch klimafreundlicher leben? Das wäre eigentlich eine positive Vision und das vermisse sich so ein bisschen. Und darüber, wenn es sowas gäbe, dann wäre es tatsächlich so. Also was kann der Osten beitragen? Was können die Menschen in Leipzig, Görlitz, Riesa beitragen? Und dann würden diese ganzen Unterschiede nicht verschwinden, aber sie würden nicht mehr so eine Machthierarchie und so kategorisieren. Und das würde ich mir eigentlich wünschen.
Und Sie sehen die AfD nicht wirklich als riesige Gefahr für die Demokratie in Deutschland?
Natürlich nicht. Ich meine, das ist sehr unangenehm und man muss auch hart sein in der Frage. Und natürlich gibt es, also schauen Sie mal, ich würde gern mit AfDlern über Probleme reden und sagen, wenn ihr mit einem Nazi-Quatsch anfühlt, dann müsst ihr auch mit euch selber reden. Das interessiert mich nicht. Euer Nazi-Unsinn interessiert mich nicht. Aber vielleicht habt ihr ein paar Probleme, wo wir mal drüber reden müssten, die ihr ansprecht. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir brauchen auch eine Situation. Das ist etwas, was ich im politischen Diskurs im Augenblick vermissen. Wir sind stolz, eine liberale Demokratie zu haben und die AfD macht die nicht kaputt. Und ich habe keine Angst vor gefährlichen Begegnungen, auch nicht mit AfDlern. ich bin stark genug, ihnen zu sagen, was es heißt, für sein Land einzustehen.
Das war das SWR2-Forum, gespalten, zerrissen, entfremdet, warum den Deutschen die Einheit so schwer fällt. Es diskutierten Ines Geipel, ehemalige Leichtathletin in der DDR und Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, Professor Dr. Heinz Bude, Soziologe an der Universität Kassel und Sabine Rennefanz, Journalistin und Autorin. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.